Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep
racing. Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und wir haben heute was ganz Besonderes für euch in unserer Japan-Rückschau. Die erste halbe Stunde, die ist nicht mit meinem Co-Moderator Ole Waschkau, sondern mein Co-Moderator ist jetzt unser Experte von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com, Christian Immervoll. Hallo Christian.
Hallo Kevin.
Und unser eigentlicher Experte, der ist heute der Notenvergeber, der Oberlehrer sozusagen von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com. Ehemaliger Formel-1-Experte von Sky, ehemaliger Formel-1-Fahrer, schon öfter hier bei Starting Grid gewesen. Wir freuen uns, dass er wieder da ist. Marc Surer, hallo Marc.
Hallo.
Direkt mal die erste Frage. Wie hat dir der große Preis von Japan gefallen?
Ja, es war viel Action. Es war viel los. Also abgesehen von den beiden Mercedes da vorne, dahinter war ja die Hölle los. Es war super.
Das ist ja genau das gewesen, Christian, was wir vorher uns ja auch erhofft haben, ne? Dass gerade im Mittelfeld viel los sein wird.
Ja, genau. Und das ist eigentlich auch eingetreten, weil das Rennen für sich in Sachen Überholen wäre im Grunde genommen nicht wahnsinnig spektakulär gewesen, mit der Ausnahme von Daniel Ricciardo, den Marc in unseren Noten ja auch als Ausbremskönig bezeichnet hat für ein tolles Rennen, das er gefahren ist. Aber es gab natürlich ein paar Zwischenfälle, die das Ganze halt echt schön gewürzt haben. Und Kevin, ich steige da vielleicht direkt mal in die Diskussion ein. Mhm. Die Nummer mit Sebastian Vettel und Kimi Räikkönen von Max Verstappen. Ich glaube erstens mal, Max Verstappen und Maurizio Arrivabene sind keine Freunde geworden an dem Wochenende. Aber Marc, uns interessiert natürlich alle. Wie bewertest du diese Kollision, die ja letztendlich für die WM vielleicht schon, also zumindest vorentscheidend war, zwischen Sebastian Vettel und Max Verstappen? Die Rennleitung hat es ja als Racing-Incident eingestuft. Wie siehst du es?
Es war einfach für jemand, der um die Weltmeisterschaft fährt, war das eine sehr mutige Aktion. Zumal wir alle und er besonders den Verstappen kennt, der ja nie nachgibt. Ja? Und dann in einer fast so einer superschnellen Kurve sich daneben zu setzen, das konnte eigentlich von Anfang an nicht gut gehen. Das war sehr mutig und vielleicht ein bisschen unüberlegt, weil er hätte ja später mit dem schnelleren Ferrari, mit dem DRS die Chance gehabt, auf der Geraden zu überholen. Also das war eine unnötige Aktion.
Und Verstappen hatte ja auch zu dem Zeitpunkt die 5-Sekunden-Strafe ohnehin drauf. Also den Platz hätte er ohnehin gewonnen. Was glaubst du, dass da in Sebastian Vettel vorgegangen ist? Spürt man dann in so einer Situation auch einfach den Druck schon, dass er weiß, eigentlich muss ich dieses Rennen gewinnen, um noch eine Chance zu haben? Oder hat er da gar nicht drüber nachgedacht, über den größeren Kontext?
Ich glaube einfach, dass der im Fluss war. Der hat gemerkt, das fing ja fantastisch an für ihn. Er kam sofort nach vorne und dann hat er da vorne die Mercedes gesehen und gesagt, okay, da muss ich hin, ich habe noch eine Chance. Und ich glaube, da wollte einfach keine Zeit verlieren. Also aus der Sicht verstehe ich auch, dass er da angegriffen hat. Aber es war natürlich sagen wir, vom Risiko her einfach zu groß.
Eine interessante Frage in diesem Fall ist für mich, Sebastian Vettel musste ein Stück weit Risiko gehen, meiner Meinung nach zumindest, aber das Risiko hätte er schon im Qualifying gehen müssen. Da war es ja die Frage Intermediates oder nicht Intermediates, er hat es ja auch kritisiert am Boxenfunk, man hat ihn trotzdem drauf rausgeschickt, da musste noch mal rein, eine schnelle Runde war so nicht möglich. Hätte er selbst sagen müssen, Leute, ich sehe hier, ich könnte auch auf Trockenreifen rausgehen, ich mache das jetzt einfach. Fehlt das manchmal bei Sebastian Vettel?
Es ist schwierig abzuschätzen. Ich meine, du sitzt da in der Box drin und du weißt nicht, wie es auf der Strecke aussieht. Und du musst dich eigentlich auf die verlassen, die am Radar sitzen und eben auch die Hand in den Regen halten. Also ich finde, das ist schon etwas, was man in dem Moment nicht dem Fahrer überlassen kann, welche Reifen er nehmen will. Auf der anderen Seite, wenn er dann unterwegs ist, dann ist es ja so, dass der Fahrer schlussendlich die letzte Entscheidung trifft, ob er die Reifen wechseln will. Aber in dem Fall, bevor man eine Runde gefahren hat, einfach auf gut dünken, dass ein Fahrer sagt, ich gehe mit Slicks raus, das wäre zu risikoreich. Da muss man Vertrauen haben in die Mannschaft und ja, das ging halt schief.
Okay, Vertrauen in die Mannschaft, da kommen wir dann so ein bisschen auf das zu sprechen, was uns hier bei Starting Grid auch ordentlich umtreibt, das ist das Ferrari-Team, das Teamgefüge. Maurizio Arrivabene wirkt angezählt, es gibt immer wieder Gerüchte, dass er eventuell auch mit Juventus Turin in Kontakt ist, dass er vielleicht den Ferrari-Rennstall verlässt. Über das Jahr gesehen muss man tatsächlich das Gefühl haben, dass Maurizio Arrivabene immer mehr die Kontrolle verloren hat über das Team. Es gibt keine richtige Hierarchie. Das Thema Stallorder muss man bei Ferrari auf jeden Fall auch mit einbeziehen. Bei Mercedes klappt das. Bei Mercedes funktioniert das Team. Ist das im Endeffekt der Schlüssel gewesen, dass Ferrari die WM, die ja, ich sag mal so, Richtung Sommerpause noch so gut aussah für das Team, dass man das im Endeffekt sich selber verbockt hat, weil man es nicht hinbekommen hat, das Team so aufzustellen? Und muss man Maurizio Arrivabene auch tatsächlich nach der Saison den Laufpass geben? Weil es ist ja nicht die erste WM, die er quasi verspielt.
Man muss da vielleicht ein bisschen ausholen. Der Arrivabene war ja eigentlich praktisch nur der Befehlsempfänger von Maccione. Jetzt ist der Maccione nicht mehr da. Jetzt hat er keinen richtigen Chef mehr. Jetzt haben sie ihm den Gamilleri noch oben drüber gesetzt. So, jetzt haben wir zwei Marlboro-Marketing-Leute, die Ferrari führen. Ja, wie soll das gut gehen? Sorry, die fahren gegen Racer. Ja, die fahren gegen einen Wolf, der selber Rennen gefahren ist. Die fahren gegen einen Christian Horner, der auch selber Rennen gefahren ist. Das heißt, das sind alles Racer. Und da kommen zwei Philip Morris-Leute und glauben, dass sie einen Ferrari bzw. das Formel-1-Team lenken könnten. Das kann eigentlich nur schief gehen.
Das ist eine ganz tolle, interessante Frage. Wen hättest du denn, also da bin ich ja ganz bei dir. Ne? Ich finde, da muss jemand hin, der auch Racer war, der schon mal Formel 1, vielleicht Formel 1 gefahren ist, der aber auf jeden Fall weiß, wie das funktioniert, auch in einem Rennteam. Hast du eine Idee, wer das sein könnte?
Jetzt auf Anhieb nicht. Also das ist ja eine schwierige Aufgabe. Wir wissen, wenn du als Ausländer dahin gehst, dann hast du es schwierig mit der italienischen Mentalität. Und wenn du ein Italiener bist, sich dann durchzusetzen, wird auch schwierig. Ich meine, der einzig gute Mann in der Führung ist sicherlich Binotto. Den halte ich für äußerst fähig. Der hat auch ein schnelles Auto hingestellt. Aber die obere Führung, da wer das machen kann, im Moment sehe ich jetzt da niemand, aber es gibt ihn sicher, wenn man ein bisschen nachdenkt.
Ich glaube, Kevin, dass Ross Brawn, wir haben das noch nicht bei uns veröffentlicht, aber er hat in einer Presseaussendung von Liberty Media zum Rennen gestern gesagt, er glaubt, dass der Tod von Sergio Marchionne für Ferrari schon ein Schlüsselerlebnis war. Und wenn man das zeitlich so ein bisschen aneinander reiht, muss man tatsächlich sagen, ob das jetzt einen unmittelbaren Zusammenhang hat oder nicht, das sei mal dahingestellt. Aber es ist tatsächlich so, dass nach dem Tod von Marchionne Ferrari angefangen hat, in dieser WM zu bröckeln. Und mir hat jemand erzählt, am Sonntagabend, jemand, der ohne dass ich den Namen nennen kann, aber jemand, der bei Ferrari sehr, sehr gut vernetzt ist, dass bei Marchionne, als der noch da war, war einfach Druck am Kessel. Jetzt kann man darüber streiten, welche Managementphilosophie die erfolgreichere ist. A, die Philosophie Toto Wolff, nenne ich das jetzt mal, die den Mitarbeitern relativ viel Freiheit gibt, die auf Kreativität achtet. Also das war offensichtlich sehr erfolgreich. Oder B, gibt es ja auch diesen anderen Ansatz, dass man sagt, man regiert, ich formuliere es jetzt mal überspitzt, mit Angst und Schrecken. Und mir wurde gesagt, bei Marchionne war es halt so, jeder hat um seinen Job gefürchtet und hat sich deswegen halt auch bis zu seinem Maximum gestreckt. Dann bist du halt, wenn noch was zu erledigen war, bist halt bis 12 in Maranello geblieben in der Fabrik und nicht um 8 nach Hause gegangen. Und da ist möglicherweise dieser Druck aus dem Kessel ein bisschen abgeflacht mit dem Tod von Sergio Marchionne. Und ich glaube schon, dass das eine Rolle gespielt haben kann, dabei wie die Dinge in den letzten Monaten verlaufen sind. Es gibt dann natürlich noch diese andere Theorie, vielleicht kann da der Markt dann auch noch seinen Senf dazu abgeben, dass Ferrari möglicherweise was getrickst hat beim Antrieb, also mit diesen zwei Batterien und dem Sensor. Die Geschichte kann man ja wunderbar bei uns nachlesen. Und dass man dann sozusagen einen Deal gemacht hat mit der FIA und gesagt hat, so, wir machen da jetzt keinen großen Skandal draus, aber ihr baut das schön wieder aus und daher fehlt jetzt Performance. Für uns natürlich unmöglich von außen zu beurteilen, ob das jetzt wahr ist oder nicht. Erfahrungsgemäß in der Formel 1 ist es schon so, wo es ein bisschen raucht, da hat es irgendwann auch mal gebrannt. Ich kann mich aber natürlich irren. Aber ich glaube, dass das auch zwei mögliche Erklärungsansätze sind für das, was mit Ferrari im Grunde genommen seit Hockenheim, das war so ein bisschen der Punkt, wo es auseinandergefallen ist, für das, was da seit Hockenheim passiert ist. Marc, wie siehst du die Geschichte mit dem Sensor?
Sicherlich muss da was dahinter sein. Die komische Beschleunigung oder die verlängerte Leistung vom MGUK, die man da feststellen konnte, dass die einfach länger im Einsatz war, die musste irgendwoher, mussten die da noch Strom abzapfen können. Und somit hat dieser zweite Sensor wahrscheinlich diese Grauzone geschlossen. Ich nenne es jetzt eine Grauzone, die haben sicherlich nicht beschissen, sondern sie haben das clever gemacht. Und dann hat die FIA wahrscheinlich dann irgendwann gesagt, hallo, so geht's nicht, hört auf damit. Und oder eben, jetzt können sie es messen und dann kann man das nicht mehr machen. Es ist schon auffällig, weil, und zwar deswegen, weil Mercedes hatte das Umgekehrte. Mercedes hatte mit ihren Motorschäden auf dem Prüfstand ein bisschen Leistung weggenommen. Und deswegen gab es ja ein paar Rennen, wo Mercedes vielleicht nicht ganz so stark war, wie sie hätten sein können. Und ab Monza haben sie dann wieder volle Power gegeben, weil sie offensichtlich das Problem gefunden und gelöst haben. Und das kommt natürlich jetzt zusammen. Aber für mich ist der Maßstab, dass Red Bull jetzt plötzlich mithält mit Ferrari. Und das heißt, der Ferrari muss ein bisschen langsamer geworden sein. Und das deutet schon darauf hin, dass mit diesem zweiten Sensor auch ein bisschen Leistung verloren ging.
Vielleicht noch eine Frage zu Ferrari und zu Sebastian Vettel. Gibt es einen Rückhaltsverlust für Sebastian Vettel? Das ist eine Frage von Basti aus unserer Starting Grid F1 Fans Facebook-Gruppe.
Wenn du vorher mit Leuten, mit Helmut Marko und mit Christian Horner gearbeitet hast und dann hast du einen Arriva Bene, das sind schon andere Kaliber. Ja, und glaube, dass da schon ein bisschen Rückhalt fehlt, dass es da auch sehr politisch zugeht bei Ferrari. Das war ja schon immer so. Nur damals, weil der starke Jean Todt da war, der hat das halt einfach alles weggedrückt und den Laden unter Kontrolle gehabt. Und das ist jetzt nicht mehr da. Wenn Mazzone noch da wäre, könnte Vettel vielleicht auch mit ihm sprechen und dann würde der eben die wieder zurechtweisen. Und ihm irgendwie, es kommt immer wieder zurück auf das, was wir vorhin besprochen haben, dass einfach die starke Führung da fehlt.
Wir blicken mal auf Mercedes und auf Lewis Hamilton und auf das ganze Team eigentlich. Markus Kramberger hat da in unserer Facebook-Gruppe, finde ich, eine sehr wichtige Frage in den Raum geworfen. Er findet, dass die professionelle Arbeitsweise von Mercedes in Sachen Kommunikation, Stallorder, Strategie, Updates die größte Stärke des Teams ist. Und auch wenn das Auto, wie in diesem Jahr, mal nicht so gut ist, gleichen sie das mit einer kollektiven Professionalität locker aus. So gesehen sind bei all den, meiner Meinung nach, also Markus meiner Meinung nach, in Übertreibung ausartenden Lobpreisungen seitens Lewis Hamilton, die fürs Team tatsächlich gerechtfertigt. Was denkst du dazu, Marc?
Es ist wieder mal typisch, wie schnell man vergisst in der Formel 1. Da gab es ja auch Strategiefehler bei Mercedes. Ich kann mich nur noch an Funksprüche erinnern, wie ist es möglich, dass der jetzt plötzlich vor mir fährt und so weiter. Also Mercedes hat auch Fehler gemacht, als sie unter Druck waren. Es ist natürlich immer viel einfacher, wenn man das schnellste Auto hat, dann alles richtig zu machen. Aber sie haben auch in der ersten Saisonhälfte Fehler gemacht. Ich habe es nicht mehr genau im Kopf, wie und wo das war. Aber definitiv lief da auch nicht alles rund. Also ich glaube, in dem Moment, wo man am Kämpfen ist und aufholen muss, da machen alle Fehler.
Christian?
Österreich war so ein Beispiel, wo sie mit der Strategie gepatzt haben, zum Beispiel, Marc. Und ich stimmte da in deiner Einschätzung vollkommen zu, dass Mercedes auch Fehler gemacht hat. Wenn wir uns zurückerinnern, ich glaube, das ist wahrscheinlich 2-3 Monate her, vor Hockenheim, da haben wir drüber geredet, verliert Mercedes diese Weltmeisterschaft durch die Strategiefehler. Ja? Da hast du völlig recht mit dieser Einschätzung. Aber was man schon sagen muss, und Kevin, du wirst dich daran erinnern, ich habe eigentlich schon seit Saisonbeginn gesagt, ich glaube irgendwie, Mercedes hat die Stärke, dass wenn die so ein bisschen unter Druck kommen, schaffen es die halt immer wieder darauf zu reagieren. Das haben sie in den letzten Jahren, da waren sie teilweise natürlich wesentlich deutlicher überlegen, aber immer wenn es mal eng wurde, auch nach den Singapur-Rennen, die nicht so gut gelaufen sind, da haben sie es geschafft, Antworten drauf zu finden. Und irgendwie, ich weiß nicht, ist das jetzt die Verantwortung von Toto Wolff oder von anderen Entscheidern? Entscheidungsträgern da in Brackley und Brixworth. Aber irgendwie schaffen sie es, dass diese Ära Mercedes, wo die Leute normalerweise nach so vielen Jahren des Erfolgs irgendwann zwangsläufig an Hunger verlieren oder auch zu anderen Teams gehen mit hochdotierten Verträgen, was ja teilweise auch passiert ist. Paddy Lowe zum Beispiel ist zu Williams gegangen, dafür wurde James Allison geholt. Aber irgendwie schafft es Mercedes, dieses Team zusammenzuhalten. Und Marc, da würde mich auch deine Einschätzung interessieren. Glaubst du, dass das noch viele Jahre lang möglich ist? Oder wird es früher oder später einfach passieren? Und sehen wir schon, dadurch, dass Ferrari jetzt näher dran ist, dass das erste Bröckeln dieser Erfolgsära Mercedes in Wahrheit?
Ich glaube, wir haben schon die Ansätze gesehen, dass wenn die richtigen gleich starken Gegner haben, dass sie dann eben auch nur mit Wasser kochen. Die ganzen Jahre hatten sie einfach immer ein überlegenes Auto, zumindest einen überlegenen Antriebsstrang, so muss man eigentlich sagen. Weil wenn sie geschlagen wurden, wurden sie ja meistens über die Reifen geschlagen, über das Haushalten mit den Reifen, das andere besser gemacht haben. Inzwischen haben sie das auch richtig gut im Griff. Vor allem machen sie die bessere Reifenwahl als Ferrari, wie man sieht. Und deswegen würde ich sagen, die sind schon angreifbar. Aber eben, es muss halt jemand da sein, der ein gleich schnelles Auto hinstellt. Und etwas, was du vorhin gesagt hast, ist richtig, weil Mercedes kann während der Saison zulegen. Und Ferrari hat das schon letztes Jahr nicht geschafft und jetzt wieder nicht, dass sie während der Saison zulegen können. In der zweiten Hälfte sind sie letztes Jahr abgesackt und jetzt auch wieder.
Das stimmt. Ich würde dem Marc gerne noch eine Frage stellen. Und das geht jetzt so ein bisschen von der Teamebene wieder auf den Fahrerebene zurück. Ja. Sebastian Vettel hat dieses Jahr für seine Verhältnisse zumindest extrem viele Fehler gemacht. Und vor allem Fehler, die äußerst ungünstig waren, was die Punkteausbeute angeht. Also sofort fällt einem da ein Monza, sofort fällt einem ein die Situation mit Verstappen natürlich und Hockenheim natürlich allen voran. Würdest du sagen, Marc, dass vielleicht Lewis Hamilton als diese WM, weil all das ist ja passiert, als eigentlich klar war, dass die beiden um den Titel fahren, würdest du sagen, dass er dem auf der psychologisch-mentalen Ebene einfach zumindest dieses Jahr besser gewachsen ist als Sebastian Vettel?
Ich habe das Gefühl, dass der Lewis Hamilton mit der Aufgabe gewachsen ist. Der hat am Anfang doch auch gejammert, ja, und hat auch immer gleich gesagt, die haben das schnellere Auto und hat viel über Funk, über sein Auto sich beklagt oder über Strategieentscheide. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Das ist verschwunden. Er hat gelernt, mit der Situation umzugehen und zu kämpfen. Und er ist definitiv der beste Fahrer im Moment in der Formel 1. Da brauchen wir nicht darüber zu diskutieren, weil er macht einfach alles richtig. Ja. Und bei Vettel ist es schon so, wenn man seine Fehler zusammenzählt. Ich meine, nimm Hockenheim. Unnötig rausrutschen in eine Sachskurve, die man als, wenn man aus der Gegend noch stammt, genau weiß, dass die einzige Kurve, wenn man nicht rausrutschen darf, ohne Druck, das ist die eine Geschichte. Und da hat er nämlich nicht nur 25 Punkte verloren, sondern eigentlich 32, weil dem anderen, der hatte ja 7 geschenkt damit. Also das war schon heftig und das war eigentlich etwas, wo man sich schwer wieder erholen kann. Und dann kam dann gleich der nächste Fehler dann in Monza. Und jetzt hat er ja jede Menge Fehler gemacht. Ich meine, ich habe das ja auch bei unserer Benotung erwähnt. Beide hatten die falschen Reifen drauf, Kimi und er. Beide mussten diese Runde fahren und reinkommen und die anderen Reifen holen und dann unter schwierigen Bedingungen eine Zeit fahren. Der Kimi hat es geschafft, startete als Vierter und Vettel flog raus. Also die Fehler häufen sich bei ihm.
Wir machen eine kurze Pause und dann gibt's gleich nochmal ein bisschen Marc Surer hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Bleibt dran.
90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de. Batman hat Robin.
Sherlock Holmes hat Dr. Watson.
Und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de.
Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Sätzen 6. Das war die Note von Marc Surer für Kevin Magnussen beim Großen Preis von Japan. Ihr hört Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Kevin Scheuren, Christian Nimmervoll und Marc Surer in der Leitung. Ja, Marc, Kevin Magnussen, er ist ja tatsächlich so ein Enfant terrible in der Formel 1 mittlerweile. Ne? Es gibt offensichtlich im Fahrerlager wenige, die ihn mögen. Ja, und seine Aktion da gegen Charles Leclerc in Japan war, ja, gelinde gesagt, bescheuert. Da weiß er, glaube ich, selbst. Ich weiß nicht, ob er selber weiß, was er da gemacht hat. Auf jeden Fall darf sowas nicht passieren. Gerade wenn man auch weiß, was passieren kann, dann auch für einen wie Charles Leclerc. Ja, Thema Strafenvergabe, Thema Magnussen, Marc. Erstmal vielleicht die Frage, warum glaubst du, ist Magnussen so unbeliebt? Also ist es seine Rowdy-Art? Ist es irgendwas anderes? Weil irgendwie kommt es immer wieder auf Kevin Magnussen zurück.
Ja, er hat einfach diese Art, unfair zu sein. Also man lässt normalerweise dem Gegner einfach Platz zum Überleben. Und er ist einer, der das nicht macht. Hülkenberg hat das ja mal sehr schön beschrieben. Das ist einfach, wenn die anderen dir ein Autobreite Platz lassen, lässt er dir eine halbe. Das heißt, du musst dann im Gras fahren. Und genau so macht er das in verschiedenen Situationen. Was er jetzt gemacht hat, diesen Spurwechsel im letzten Moment, das ist übrigens etwas, was Sebastian Vettel gegen Lewis Hamilton in Sochi gemacht hat. Das hat er da abgeguckt. Der fuhr nämlich auch mit der Straße und als Hamilton dann rechts ansetzte, hat er nochmal einen Zucker nach rechts gemacht. Und da hat Hamilton gebremst. War auch noch genug Platz da bei Leclerc. Der hatte so einen Überschuss, da war überhaupt kein Platz mehr. Der war schon drauf, bevor er gemerkt hat, was der andere gemacht hat. Aber eigentlich dieselbe Aktion. Und ich finde, die FIA sollte vielleicht das wieder mal genauer erklären. Du kannst einmal wechseln, die Spur, und das ist es dann. Und du kannst nicht nochmal nachwechseln. Also das ist für mich von der FIA, sagen wir, beide Zwischenfälle nicht ganz sauber gehandelt worden. Natürlich kann man sagen, er hat in dem Moment, wo der andere angesetzt hat, hat er die Spur gewechselt. Aber wenn du in der Mitte der Straße runterfährst und in den Rückspiegel schaust, dann spürst du irgendwann, welche Seite der andere angreift. Und dann fährst du genau dahin, wenn du spürst, jetzt kommt er. Und das ist gefährlich, weil der andere im Windschatten natürlich einen Überschuss hat.
Dann müssen wir auf das Strafenmaß mal zu sprechen kommen. Wir monieren hier ganz oft in der Sendung auch, dass die FIA dann nicht konsequent genug ist. Also Verstappens Strafe gegen Räikkönen 5 Sekunden war vollkommen in Ordnung, weil das war einfach gefährlich, dieses Kartmanöver, wie Max Verstappen da wieder auf die Strecke gekommen ist, das muss nicht sein. Sebastian Vettel kriegt keine Strafe für den Zusammenprall mit Max Verstappen. Ich glaube, das lag daran, dass er so weit nach hinten gefallen ist und dass man ihn da nicht noch weiter bestrafen wollte. Das ist zumindest meine These. Das ist ja auch so ein bisschen Willkür da. Und Kevin Magnussen, es ist ja auch so gewesen, ich weiß nicht, wann war es das mit Sergio Perez, als jemand gefordert hat, ihm auch mal die schwarze Flagge zu zeigen, ja, mal diese Strafe wieder rauszuholen. Nicht nur 10 Sekunden Strafe, nicht nur Drive-Thru, nicht nur Stop-and-Go, sondern für so ein Manöver wie Kevin Magnussen, da könnte man doch auch mal wieder ein Exempel statuieren, weil das war ja schon grob gefährlich, ist ja knallhart hinten aufgefahren, Charles Leclerc.
Ja, richtig, das war gefährlich aber wie gesagt, ich denke, die haben sich auch daran erinnert, dass sie Vettel auch nicht bestraft haben in Sochi und dann wollten sie, ja, die Kleinen hängt man auf, die Großen lässt man laufen. Ich glaube, dass das vielleicht auch ein bisschen einen Einfluss gehabt hat.
Charlie Whiting hat da, Kevin, da kann ich vielleicht noch ein bisschen Background unterfüttern, hat nach dem Rennen gesagt, weil der macht ja neuerdings immer Presserunde nach dem Rennen, um solche schrittigen Szenen und Entscheidungen zu erklären, dass bei der Videoanalyse genau ein Bildframe war zwischen den nach rechts Bewegungen von Magnussen und Leclerc und dass quasi eigentlich du gar nicht so schnell darauf reagieren kannst. Marc hat das ja auch schon ein bisschen angedeutet im Endeffekt. Also das war die Begründung, warum die FIA das so nicht bestraft hat. Was Marc wiederum dem entgegenhält, ist quasi die Intuition des Rennfahrers, dass du irgendwann spürst, wo er kommt. Auf jeden Fall muss man sagen, glaube ich, es hat von außen sehr, sehr unglücklich ausgesehen. Und auch die Geschwindigkeitsdifferenz war extrem groß. Das kann natürlich an der Stelle ein bisschen täuschen, weil Leclerc dann am Ende der Geraden mit DRS natürlich den größten, also da wird der Überschuss und der Unterschied zu Magnussen immer größer. Aber hätte man es nicht besser gewusst, hätte man ja fast den Verdacht gehabt, dass der Magnussen da ein bisschen vom Gas gegangen ist. Ich will dir jetzt nichts Böses unterstellen und die Telemetrie hätte das auch gezeigt, hat sie nicht, weil ansonsten wäre die FIA da sicher härter vorgegangen. Aber es es sah schon äußerst grenzwertig aus. Und es passiert halt wirklich immer wieder bei Magnussen. Eine Sache, die ich vielleicht noch da reinwerfen mag, vielleicht hast du dazu auch eine Meinung. Mir kommt es manchmal ein bisschen so vor, als wäre der Kevin Magnussen, also würde er versuchen, ich mache so ein bisschen auf super aggressiv wie Max Verstappen, weil das kommt da ja auch toll an. Aber ihm fehlt halt das letzte Talent dazu.
Ja, das hat schon was. Also wenn man weiß, der ist schwierig zu überholen, dann lässt man es vielleicht öfters bleiben. Und das funktioniert bei Verstappen, bei den meisten, dass die einfach wissen, mit dem, ja, da kommst du nicht so einfach vorbei. Das ist immer ein Risiko. Und natürlich, der Magnussen hat diesen Ruf auch weg. Und deswegen wird der eine oder andere im Mittelfeld ihn vielleicht eben nicht angreifen deswegen. Also das hat schon seine Wirkung.
Jule in unserer Facebook-Gruppe, Marc, möchte, dass wir dein Sommerinterview nochmal aufgreifen und ein paar Sachen, die du da gesagt hast. McLaren und Sauber. Da hast du gesagt, jeweils da arbeiten fähige Leute. Der Meinung bist du immer noch, so ob der letzten Ergebnisse?
Okay, also bei Sauber werde ich ja bestätigt. Ne? Und bei McLaren, ich weiß nicht. Ich denke, wir haben bei McLaren auch ein bisschen ein Problem mit der Führung. Ich meine, irgendwie ist das Ganze ab Berg runtergegangen, seit Ron Dennis weg ist. Man konnte ihn mögen oder nicht, aber der hat natürlich seine Leute schon im Griff gehabt. So pingelig er war, wenn irgendwo ein Staubkörnchen lag in der Werkstatt, so ist er auch mit den Leuten umgegangen. Und das fehlt mir jetzt im Moment. Ja, das ist jetzt ein bisschen zu leger da in diesem Laden. Wobei, was ich da auch sehe, ist, dass Alonso, der immer nur stänkert, das hat er in jedem Team gemacht. Ja, wenn er gewonnen hat, war er gut. Und wenn er nicht gewonnen hat, war es alles, was das Auto konnte. Und genauso da macht er das jetzt wieder. Er gibt immer dem Team die Schuld, aber ja, wir hatten mal Michael Schumacher, der immer die Teams mitgezogen hat, der die Teams motiviert hat. Das fehlt bei Alonso einfach. Und dass McLaren jetzt so abgesackt ist, das hängt auch ein bisschen mit ihm zusammen. Der muss doch das merken, wenn was schief geht, wenn das Auto nicht das macht, was er will oder wo er verliert und dann den Finger draufhalten und ihn den Hintern treten. Das fehlt mir ein bisschen bei Alonso. Es sind immer die anderen. Es ist immer er gewinnt. Und wenn er nicht gewinnt, ist das Auto nicht gut und fertig.
Glaubst du, in einem anderen Team hätte man Alonso, der bekannt gegeben hat, dass er am Ende der Saison geht, der jetzt immer nach wie vor so ein bisschen rumschießt, auch jetzt mittlerweile gegen das Team, früher war es ja nur Honda, gegen die er geschossen hat, jetzt ist es ja hin und wieder auch das Team, zu sagen, du Fernando, war schön mit dir, aber jetzt für die letzten paar Rennen setzen wir schon mal Lando Norris rein mit Stoffel van Dorn und du kannst dich mal entspannen und du bist hier weg.
Wäre eine Überlegung wert, gut, das Vertragliche, ne, wenn du dann verklagt wirst oder weiß ich was, aber ich denke, man könnte mit ihm sicherlich auch darüber reden, weil der hat ja auch keine Lust, auf dem letzten Platz oder auf den hintersten Plätzen rumzufahren, mit dem Team einigt und sagt, okay, die letzten Rennen soll der jetzt fahren. Das wäre ein guter Move für McLaren, weil der Lando Norris dann halt Rennerfahrung gewinnt. Weil von den Resultaten her wird es nicht viel Unterschied machen, nehme ich mal an.
Was glaubst du, ist der Grund, warum Force India auf einmal so extrem stark geworden ist? Es kann doch nicht nur sein, dass plötzlich dieses Damoklesschwert weg ist, man Vijay Mallya ausgezahlt hat und jetzt funktioniert alles, weil leistungstechnisch ist es ja seit Belgien ein absoluter Unterschied im Vergleich zum Rest der Saison. Und man ist ja jetzt schon nur noch 15 Punkte hinter McLaren in der Konstrukteurswertung. Da kann mir doch keiner sagen, dass es nur daran lag, dass man irgendwie da mit Vijay Mallya noch abrechnen musste.
Wenn wir uns zurückerinnern, es war oft so, dass Force India zum Test oder zu den ersten Rennen ein nicht konkurrenzfähiges Auto gebracht hat und dann im Laufe des Jahres es zu einem Top-Auto weiterentwickelt haben. Dieses Jahr hatten sie ja kein Geld, um das zu tun. Und sie haben eigentlich warten müssen, bis da wieder eine Geldspritze kommt, dass sie alle die Teile, die sie im Kopf haben, dann auch verwirklichen können. Und da, ich glaube, das ist einfach passiert. Jetzt mit dem Namenswechsel und mit der Geldspritze können sie ihre Ideen, die sie hatten, jetzt umsetzen. Es ist einfach die beste technische Mannschaft, die wir in der Formel 1 haben, wenn man Aufwand und Ertrag ansieht, ist es die beste Mannschaft der ganzen Formel 1.
Also müsste man Force India für 2019 mit dem Wissen, dass Lawrence Stroll da ja ordentlich Geld weiter reinpumpt, auf jeden Fall auf der Liste haben und Renault müsste sich noch mehr Gedanken darüber machen, dass man seine Entwicklung mal weiter vorantreibt.
Absolut, absolut, weil wenn das Team wirklich von Anfang an alles machen kann, was sie machen möchten und genügend Geld zur Verfügung haben, solange das Team zusammenbleibt, da müssen wir nicht aufpassen, ja, nicht, dass plötzlich einer dann weggeht. Aber da, wenn die so zusammenbleiben als technische Truppe, dann sehe ich da wirklich etwas sehr, sehr Positives.
Ich glaube, sehr, sehr positiv sieht man auch bei Honda der Zukunft entgegen. Bei Toro Rosso hat man an diesem Wochenende gesehen, dass der Motor ordentlich aufgeholt hat. Und das ist wiederum positiv für Red Bull Racing, die ja erneut zeigen, wie du ja auch schon angesprochen hast, Marc, dass sie in der zweiten Hälfte der Saison immer stärker sind, habe ich das Gefühl, als in der ersten Hälfte der Saison, was für die und die WM natürlich super schade ist. Wenn da jetzt Konstanz reinkäme, meine Güte, was da möglich wäre. Und gleichsam, ich bringe wieder Renault ins Spiel, ist die Entwicklung vom Renault-Werksteam, ich will nicht sagen extrem negativ, aber schon negativ. Und da kann man, glaube ich, am Ende des Tages sagen, Honda und Renault, dieser Motorenkampf, der scheint sich so zu drehen, wie man es vor einem Jahr, als Honda noch bei McLaren war, nicht vorhergesehen hat, oder?
Also wenn wir uns daran erinnern, im letzten Jahr, der Honda-Motor war ja gar nicht so schlecht bei McLaren. Die haben ihn nur schlecht aussehen lassen. Die sind immer mit vollen Flügel gefahren, um dann den Leuten zu sagen, wir haben das beste Chassis, sind aber die langsamsten auf der Geraden. Wobei das mit jedem Motor so gewesen wäre, wenn man einfach zu viel Flügel fährt. Das ist jetzt auch wieder so, wenn sie mit dem Renault-Motor unterwegs sind. Also hat man ihn schlechter aussehen lassen, als er war. Und das hat man ja gleich gesehen, als er zu Toro Rosso kam, dass sie von Anfang an eigentlich respektabel waren. Ich meine, Toro Rosso ist ja kein Superauto, ja. Aber die konnten doch einigermaßen mithalten, haben ein paar gute Resultate herausgefahren. Und jetzt hat Honda jetzt auch mal den nächsten Schritt gemacht. Und dieser Schritt heißt, die sind mindestens auf Niveau von Renault, wenn sie nicht sogar schon davor sind. Zumindest von der Leistung her. Ich glaube, sie haben noch kleine Abstimmungsprobleme. Aber wenn sie das in den Griff bekommen und der Motor nicht gleich wieder hochgeht, dann würde ich sagen, sieht das sehr, sehr positiv aus für Red Bull nächstes Jahr.
Christian?
Ich will jetzt nicht deinen Fragenfaden unterbrechen, Kevin, aber ich würde ganz gerne, wenn wir beim Thema Toro Rosso sind, dem Marc eine Frage stellen. Der Helmut Marko hat ja, weil keine eigenen Junioren da sind, zumindest keine, die unmittelbar für die Formel 1 in Frage kommen, eigentlich nur noch die Wahl zwischen Brandon Hartley und Pascal Wehrlein. Wenn du jetzt da Teamchef wärst und du warst ja mal bei BMW sowas Ähnliches wie Teamchef zumindest, welchen von den beiden würdest du nehmen?
Also ich glaube, beim Brandon Hartley haben wir gesehen, dass er nichts bringt. Das ist auch, wenn es ein Highlight gab jetzt mit der Qualifikation, aber das war es ja dann schon wieder im Rennen, dann würde ich sagen, Pascal Wehrlein wäre ein Versuch wert, weil irgendwie hat er noch eine Chance verdient, finde ich. Und der würde auch sicherlich anders geführt bei Toro Rosso mit dem Franz Tost, als das in der Vergangenheit der Fall war.
Eine Frage des Talents ist es ja bei Pascal Wehrlein, glaube ich, nicht. Er ist sicher öfter eher selbst im Weg gestanden, was man so gehört hat. Hast du das so ein bisschen beobachten können?
Richtig. Also was mir aufgefallen ist bei Sauber, wo ich ja wirklich hinter die Kulissen sehen kann, er war halt nur mit einem Top-Auto schnell. Sobald das Auto kleine Macken hatte, dann brach er ein. Das heißt, er kann nur mit einem perfekten Auto schnell fahren und dann ist er richtig schnell. Deswegen waren ja seine Tests mit Mercedes immer sehr, sehr beeindruckend. Aber mit dem Sauber, wo der halt nicht so perfekt war, da ist er dann sofort verunsichert. Wenn er sagt, wenn das Heck unstabil ist beim Anbremsen, dann bremst er halt einfach früher. Das sind Dinge, die kann man ihm sicherlich austreiben. Ja, ein Franz Tost, der würde da schon auf ihn einreden, dass er damit halt einfach lernt, umzugehen. Und deswegen meine ich, gut, er hätte sicherlich eine bessere Führung, als er das in der Vergangenheit gehabt hätte.
Das ist im Übrigen, jetzt stelle ich noch eine Frage da rein, Kevin, eine Parallele, und ich weiß nicht, ob ich da zu viel reininterpretiere, aber eine Parallele, die ich in den letzten Wochen so ein bisschen erkenne zu Nico Hülkenberg. Weil der war auch in der Zeit, als der Renault konkurrenzfähig war und klar das beste Mittelfeldauto oder zumindest eins der besten Mittelfeldautos, hat der Hülk wesentlich besser die Ergebnisse abgeliefert als der Sainz. Jetzt, wo Renault so ein bisschen ins Hintertreffen gerät, tut sich der Nico Hülkenberg auch ein bisschen schwerer. Ist das ein ähnliches Phänomen, glaubst du, was da auftritt?
Also bei Hülkenberg habe ich das eigentlich bisher nicht festgestellt. Das ist eigentlich einer, der immer beißt. Vor allem ist er ja bekannt dafür, dass er dann seine Runde perfekt hinkriegt. Das ist mir jetzt ein paar Mal nicht gelungen. Ich würde das aber nicht überbewerten. Weil wenn ein Auto schwierig zu fahren ist, dann macht man auch leichter mal einen Fehler. Ich würde das abwarten. Ich würde ihn nicht in die gleiche Ecke stellen, wie jetzt, was wir über den Wehrlein gesagt haben.
Okay, dann kommen wir noch zu zwei, drei Fragen aus unserer Facebook-Gruppe. Dann ist unsere Zeit hier mit dir, Marc, auch schon wieder vorbei. Aber nicht verzagen, du kommst auf jeden Fall wieder, würde ich mal behaupten. Markus Kramberger, wir haben im letzten Podcast über das Qualifying-System gesprochen. Ist ja auch so ein bisschen in der Schwebe, ob das so bleibt oder ob man noch ein Q4 einführt. Müsste das deiner Meinung nach verändert werden oder ist es so, wie es aktuell ist, eigentlich ganz gut? Oder könnte man noch andere Sachen anpassen, um das Qualifying und um sowas wie in Russland in Q2 zu verhindern, ein bisschen aufzufrischen?
Ich finde, wenn es etwas gibt in der Formel 1, das funktioniert, ist es dieses Qualifying. Natürlich gibt es diese eben die mit der Motorenregel, dass es dann keinen Sinn mehr macht zu fahren, aber Das sind ja eher Ausnahmen. In der Regel ist es doch so, dass das Qualifying richtig gut funktioniert. Und wieso soll man etwas ändern, was gut funktioniert? Wir haben das schon mal, der Bernie hat ja schon mal versucht, das irgendwie zu ändern. Und das gab ein Chaos, das kein Mensch mehr verstanden hat, um was es jetzt geht. Also bitte lasst die Finger davon. Das Qualifying ist gut so, ist spannend und bitte nichts dran ändern.
Jens Heinzerling fragt, das finde ich jetzt eine sehr lustige Frage, um das Ganze auch mal ein bisschen lockerer zu halten. Lieber Marc Surer, wenn Sie vier Funktionär nach Ecclestone-Manier wären, welchen Fahrer und welchem Teamchef würden Sie mal richtig den Marsch blasen?
Da steckt übrigens ein kleiner Fehler in der Frage. Ich will hier nicht den Oberklärtler machen, aber Bernie Ecclestone ist kein Vier-Funktionär. Ja. Aber ich glaube, wir verstehen die Frage trotzdem.
Ja. ich fand diese Disqualifikationsgeschichte nicht toll. In Monza. Dass man gegeneinander protestiert, das ist eigentlich etwas, was man heute in der Formel 1 nicht mehr macht. Das habe ich nicht gut gefunden. Da hätte ich eingegriffen. Das kann man nicht machen, weil es ist so, heute beschwert man sich bei der FIA und sagt, der fährt nicht reglementskonform und dann verschwindet das. Und das ist bei so vielen jetzt passiert und ich wahrscheinlich, wie wir vorhin diskutiert haben, auch mit dem zweiten Sensor oder mit dieser zweiten Batterie bei Ferrari, das verschwindet dann einfach. Und dass man jemand aus dem Rennen nimmt, disqualifiziert, das war einfach daneben.
Christian, um das gerade zu ziehen für unsere Hörer, vielleicht Marc meint da die Situation zwischen Haas und Renault, ja. Wo es um den Unterboden ging und diese leichte Irregularität.
Hast du noch eine Frage, bevor ich die alles entscheidende Frage stelle, Christian?
Nee, spontan kommt mir jetzt keiner. Du kannst direkt zum großen Finale kommen.
Okay, Marc, es sind noch einige Fahrerplätze über für 2019. Aber was uns natürlich am brennendsten interessiert, wann gibt Liberty Media endlich bekannt, dass das deutsche Kommentatoren-Fahrerduo für F1 TV 2019 Marc Surer und Sascha Roos ist?
An mir soll es nicht liegen. Also ich bin bereit, ich bin auf dem Sprung, wenn das so wäre. Aber die müssen natürlich... Das muss irgendwie auch von Amerika aus dann genehmigt werden und so. Das ist natürlich inzwischen auch ein Riesenapparat.
Gibt es denn irgendwelche Neuigkeiten? Ist man in Kontakt? Gibt es Möglichkeiten, dass wir deutsche Hardcore-Fans, sage ich mal, die F1 TV abonniert haben, nächstes Jahr einen exklusiven deutschen Kommentar von euch beiden bekämen?
Wir sind in Kontakt, das stimmt, aber es gibt noch keine Entscheidung.
Ja, kurz und knapp, Christian. Schade, ne? Wir dachten, wir hätten jetzt hier heute die große Exklusivmeldung.
Aber es macht ja zumindest Hoffnung, dass da das was in Planung ist.
Ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Marc, dass du heute auch wieder bei uns zur Verfügung gestanden bist, zur frühen Uhrzeit und ich hoffe, wir hören dich bald mal wieder.
Oh, danke, hat Spaß gemacht.
Fand ich auch. Christian, wir machen eine kurze Pause und dann holen wir Ole dazu, ja?
Sehr gut.
Bleib dran hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de.
Bully Special. 2 Stunden, 9 Partien, 18 Teams. Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga. Taktik, Tipps und Tore. Das Duell der Experten im Bully Special. Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportradio.de.
Hallo, ich bin Patrick Hausting, Europameister im Turmspringen und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Er war ein Nationalheld, ein Vorbild, der Kapitän, der Südafrika vereinen sollte. Doch dann verkaufte er den Sport für eine Lederjacke. Hansi Cronje, gefeierter Cricketstar, ein Mann wie Franz Beckenbauer, nur in Südafrika und dann gestürzt wie ein Betrüger. Spielmanipulation, Wettmafia, ein tödlicher Flugzeugabsturz. Unfall oder Mord? Tatort Sport, die neue Episode. Hansi Cronje verriet den Sport für eine Lederjacke. Jetzt hören, überall, wo es Podcasts gibt.
Wir sind zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Kevin Scheuren und Christian Nimmervoll begrüßen jetzt den eigentlichen Co-Moderator dieser Sendung, Ole Waschkau. Hallo Ole.
Hallo.
Ole, du hast natürlich auch den großen Preis von Japan gesehen, höchstwahrscheinlich nicht live, aber trotzdem im Nachhinein. Wie hat er dir denn gefallen und wie hast du die strittigen Szenen für dich ganz selbst analysiert?
Also live habe ich ihn definitiv mal nicht gesehen. Ich glaube, ich habe ihn so um 11 oder sowas gesehen. Und dafür war es ganz gut. Also es war eine bessere Suzuka-Ausgabe, wenn man sich die letzten Jahre so anguckt. War jetzt kein Weltrennen, sage ich mal, aber war natürlich einiges los, dann doch. Ne? Vorne jetzt nicht so. Da hat Sebastian Vettel sehr gut für gesorgt, dass es vorne nicht so spannend wird. Der Vorfall für mich, ja, ganz klar, ja, sehr dumm, weil ich glaube halt, dass es so ein bisschen so ist, dass er jetzt nicht unbedingt daran gedacht hat, dass das Max Verstappen ist, sondern vielleicht Romain Grosjean oder jemand anders, der ihn so vorbeiwinkt, so wie es ja auch im Rennen so ein bisschen passiert ist. Die haben ja auch dann nicht gegengehalten. Man hat dann ja aber, ich glaube, es war Gasly oder sowas gegen Sirotkin oder irgendwie was im hinteren Teil des Feldes. Da hat man das dann aber auch gesehen, dass es dann eben nicht geht. Und das geht mit Max Verstappen eben nicht. Da war er dann etwas zu vorschnell, deswegen ist die WM jetzt dann auch durch. Deswegen können wir Lewis Hamiltons fünften Weltmeistertitel sehr schön in der Primetime genießen in 2 Wochen. Außer es passiert noch was, womit wir nicht rechnen. Aber ja, das war relativ dumm natürlich. Platz 6 war dann Schadensbegrenzung, aber ja, das reicht natürlich nicht. Und die Szene mit Magnussen und Leclerc, da hat sich Magnussen, glaube ich, so ein bisschen verschätzt. Oder ja, man weiß ja nicht, ob es Absicht war, ob er ihn wirklich blockieren wollte oder nur rüberziehen wollte. Es ist so ein bisschen das Ding wie mit Perez und Sirotkin in Singapur. Es ist ja letztendlich nichts passiert, von daher ja, ist es auch so ein bisschen egal natürlich. Den Schaden hat halt Magnussen da genommen und ist dann ja auch ausgeschieden. Das heißt, das ist, glaube ich, Strafe genug für Magnussen. Und ansonsten war das eigentlich ein ja, relativ munteres, kurzweiliges Rennen. Ja, McLaren und Williams wieder ganz hinten. So, aber ja, also da nichts Neues, muss man sagen. Bisschen schade, dass Toro Rosso die gute Startposition nicht in die Tat umsetzt. Konnte dann im Rennen. Die sind dann doch sehr weit zurückgefallen. Da hat man bei Honda wahrscheinlich im Qualifying mal richtig aufgedreht. Das einzige Mal im Jahr. Das war dann so ein bisschen schade, aber sonst alles mehr oder weniger wie erwartet.
Ja, und gar nicht mal so langweilig. Ne? Also es war jetzt kein Rennen, wo man, wenn man es live geguckt hat, das bereut hat, dass man es live geguckt hat. Ich bin tatsächlich zweimal eingepennt, habe aber den Fehler gemacht, es im Bett zu gucken. Also da müsst ihr es mir entschuldigen. Lass uns mal über Toro Rosso sprechen, Christian. Ole hat es gesagt, wir haben es auch mit Marc Surer angesprochen. Honda hat ordentlich draufgepackt für den großen Preis von Japan. Das ist super für Red Bull. Also ich glaube, da können sie sich drauf freuen. Ich glaube, wir können es auch nächstes Jahr hoffentlich auf tatsächlich einen... Naja, gut, ich sage jetzt nicht, dass wir uns auf einen Dreikampf freuen können. Das bringt nämlich nichts. Lass uns aber über Toro Rosso sprechen. Es gibt da ja noch eine offene Personalie, nämlich der zweite Fahrer neben Daniel Kiat. Und du hast Marc Surer ja zu Recht diese Wahl gelassen zwischen Brandon Hartley und Pascal Wehrlein. Nun würde ich tatsächlich so aus meiner Sicht sagen, im Grunde genommen ist es doch eine einfache Wahl. Kann nur Pascal Wehrlein sein eigentlich. Christian.
Ach, Christian. Ja, Christian antwortet nicht.
Ist Christian raus?
Ich weiß nicht, ob er weg ist.
Er scheint weg zu sein. Ja, dann sag du es erstmal.
Das ist, also, es gibt ja einfach nicht viele Möglichkeiten. Ne? Es gibt halt Brandon Hartley und es gibt Pascal Wehrlein, das haben wir schon analysiert. Es gibt vielleicht noch 5% für Esteban Ocon. Das wird aber nicht passieren. Und sonst, ja, ist der Fahrermarkt ja dann sehr dünn besiedelt. Und ja, ich weiß nicht, wen ich nehmen würde. Also Magsura hat zwar gesagt, Brandon Hartley bringt es natürlich nicht. Das ist in gewisser Weise richtig, nur so weit ist er dann in den Qualifyings und Rennen dann von Pierre Gasly nicht weg. Ja, also sind natürlich ein paar Plätze, weil dann doch Gasly der talentiertere Fahrer ist. Das liegt, glaube ich, auf der Hand. Aber also so viel schlechter als Gasly ist er halt nicht. Er hat halt nicht die Ausreißer, so wie in Bahrain, nach oben und hatte halt sehr viel Pech. Deswegen würde ich mir schon überlegen, ob ich Brandon Hartley nochmal eine zweite Chance gebe, weil bei Pascal Wehrlein weiß man es halt nicht, ob es Hop oder Top ist. Ja? Also es ist natürlich eine gute Chance für Pascal Wehrlein, allerdings sich gegen Danny Kiet zu beweisen zu müssen, das ist halt auch, muss man halt auch erstmal schaffen, das muss Pascal Wehrlein immer schaffen, der ja damals auch gegen Rio Haryanto nicht immer so gut aussah. Ich persönlich würde Brandon Hartley nehmen.
Christian.
Also ich sehe das anders als du, Ole. Ich bin da beim Marc Surer, weil wenn ich mich jetzt in die Lage reinversetze von Franz Tost und Helmut Marko, dann Brandon Hartley hat jetzt über ein Jahr Zeit gehabt, weil der ist ja auch letztes Jahr schon ein paar Rennen gefahren und ganz offensichtlich ist er nicht der nächste Red Bull-Fahrer. Ja? Also dass er dann und wann ganz okay ist, ich glaube, ja, das hat er bewiesen, aber er ist nicht die Aktie der Zukunft für den Red Bull-Kader. Das, glaube ich, kann man schon mal feststellen jetzt. Und bei Pascal Wehrlein weiß man es zumindest nicht sicher, ja. Also der könnte schon ein ganz guter sein. Und den Pascal da reinzusetzen, der gibt für mich dahingehend absolut Sinn, weil er ist vom Mercedes jetzt frei. Mercedes hätte ihn ja, dazu werden wir heute noch eine Geschichte veröffentlichen, er war da eigentlich der Wunschfahrer für das Formel-E-Cockpit. Pascal hat dazu aber Nein gesagt, weil er halt meinte, er zieht lieber noch vor, es in der Formel 1 zu versuchen. Aber das heißt, Mercedes hat eine sehr hohe Meinung von ihm gehabt. Und Toto Wolff hat ja auch mehrmals gesagt, dass damals die Entscheidung beinahe gefallen wäre, den Pascal direkt aus den Niederungen der Formel 1 zum Mercedes zu sitzen. Also ich glaube, der kann schon Auto fahren. Er ist sich in der Vergangenheit vielleicht mit der einen oder anderen Geschichte selbst im Weg gestanden. Aber hätte ich jetzt die Wahl, ein Pascal Wehrlein, der vielleicht in diesem Jahr DTM, wo er halt nicht Formel 1 fahren konnte, ein bisschen demütiger geworden ist, mit Sicherheit brennt, das sich nochmal zu beweisen, weil der ist noch nicht fertig mit der Formel 1, dann würde ich eher dem Pascal Wehrlein den Shot geben, weil Wehrlein kann noch aufgehen. Bei Hartley halte ich es für sehr, sehr unwahrscheinlich.
Ja, was denkt ihr? Pascal Wehrlein, Toro Rosso? Ich bin eigentlich auch sehr der Meinung, dass Pascal Wehrlein dieses Cockpit bekommen sollte, auch wenn Brandon Hartley sich da gesteigert hat. Nichtsdestotrotz sollte man, da bin ich ganz bei Marc Surer, Pascal Wehrlein seine Chance geben, die er verdient hat. Also ich habe immer das Gefühl, dass ähnlich wie in Esteban Ocon, der natürlich auch seine Chance noch bekommen wird dann im Laufe seiner Karriere, auch Pascal Wehrlein nochmal eine zweite Chance in der Formel 1 verdient hätte. Wenn es da nicht klappt, dann kann man vielleicht sagen, es sollte nicht so sein, aber bis dahin harren wir der Dinge und warten da mal ab. Wir haben ja heute am Dienstagmorgen dieses Interview mit Marc Surer aufgenommen und ist noch ein bisschen was reingekommen im Live-Ticker auf Formel1.de. Kann man, glaube ich, ganz gut auch nochmal besprechen. Williams, Ole. Ist natürlich wieder ein dramatisches Wochenende gewesen für die. Wir sprechen oft darüber, dass ja auch Lance Stroll das Team verlassen wird und alles noch so ein bisschen unsicher, was da passieren wird. Sergej Sirotkin verlangt mehr Respekt für Williams und für die Arbeit, weil man es in einer ruhigen Art und Weise geschafft hat, die Dinge zu verstehen und zu beheben. Ich finde, dafür verdienen wir auch Respekt, auch wenn wir unsere Ziele nicht erreicht haben. Ja, kann man Williams für irgendwas Respekt zollen noch oder irgendwie nicht?
Also ich wüsste halt nicht für was. Ja. Also es mag ja sein, dass er vielleicht mehr Respekt verdient, weil so schlecht finde ich ihn persönlich nicht. Und er ist ja zumindest mal einer, der zumindest mal noch auch im hinteren Teil des Feldes zeigt, dass man vielleicht da auch, dass er auch da mal zu kämpfen bereit ist und sich nicht einfach da, ich würde gerade überfahren sagen lässt, aber überholen lässt. Für Williams, ja, es mag sein, dass man die Dinge verstanden hat, vielleicht im Gegensatz zu McLaren. So, das könnte sein. Trotzdem sind sie halt immer noch das schlechteste Auto im Feld. Und zwar dann doch irgendwo ein bisschen mit Abstand. Weil auch wenn wir jetzt in letzter Zeit viel so ein bisschen auf McLaren rumhacken etc., ist McLaren immer noch Fünfter in der Konstrukteurswertung. Und Williams ist halt sehr abgeschlagen Letzter. Und da, ja, Formel 1 wird halt dann auch so ein bisschen an Ergebnissen gemessen. Und es ist ja auch kein Aufwärtstrend jetzt erkennbar. Ja, das mit Monza war jetzt, weil man da eben nur geradeaus fährt, eine Ausnahme. Gut, dieses Qualifying, haben wir gesehen, Lance Stroll hat es mit einer guten Runde in Q2 geschafft, aber dann kam auch nichts mehr. Ich wüsste halt nicht für was. Also vor allem gemessen am Namen ist es dann doch sehr beschämend. Und wenn man sich mal Sauber anguckt, die waren die letzten Jahre auch wirklich richtig schlecht. Die haben jetzt aber wieder Bock und machen auch was. Ja? Und das sehe ich bei Williams nicht.
Ich fand das ganz interessant. Die Nachrennen-Paddock-Pass-Videos von Will Buxton sind ja immer sehr empfehlenswert. Und da stand er dann vor dem McLaren-Motorhome und erzählte dann, dass McLaren und Williams einst den Suzuka sich heiße Duelle geliefert haben und jetzt nur noch um die letzten Plätze. Also das ist eigentlich bezeichnend. Christian, Kritik an den Medien wurde geäußert von Lewis Hamilton, dass man mehr Respekt für Sebastian Vettel und seine Leistungen zeigen müsste. Es sind alles Menschen, die machen Fehler, aber es geht darum, wie man durch diese Fehler kommt und das zählt am Ende. Du bist ja Chefredakteur dreier großer Medien, motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com, bist schon lange im Geschäft. Ist es so, dass die Presse zu wenig Respekt vor Sebastian Vettel hat? Müsste man da anders mit umgehen? Müsste man anders mit ihm umgehen und seinen Fehlern?
Ich glaube das ehrlich gesagt nicht unbedingt, weil ich meine, ich kenne jetzt die Schlagzeilen der Bild-Zeitung der letzten Tage ehrlich gesagt nicht. Also der Boulevard, nicht nur in Deutschland, sondern auch in England, der ist natürlich manchmal mit seinen Bewertungen schon hart an der Grenze der Respektlosigkeit. Aber ich glaube, die Fachpresse geht respektvoll eigentlich mit solchen Situationen um. Also auch wir haben natürlich Sebastian Vettel kritisiert. Also am deutlichsten haben wir das auch gezeigt mit unserer Notenbewertung am Montag, wo er ja dann 19. von 20 Fahrern unseres Rankings wurde letztendlich. Nur Kritik muss ja auch erlaubt sein. Ich glaube, was nicht sein darf, ist, dass Kritik unter die Gürtellinie geht. Aber ich sehe das ehrlich gesagt nicht passieren. Dass man natürlich, wenn ein Fahrer Fehler macht, und das hat er gemacht, ansonsten würde es in der WM anders stehen, dass man dann nicht schreiben kann, der hat alles richtig gemacht, ist ja klar. Aber ich sehe, du spielst ja auf dieses Instagram-Posting an, was der Lewis Hamilton gepostet hat.
Genau.
Ich sehe jetzt ehrlich gesagt nicht, aber vielleicht hat er auch andere Medienberichte gesehen als ich, wo man Sebastian Vettel jetzt wirklich unter der Gürtellinie angegriffen hätte, für das, was in Suzuka passiert ist. Von daher, ich glaube, Kritik muss zugelassen sein, dass die dem Betroffenen nicht immer schmeckt, ist auch klar. Aber genauso gut wie, und dann auch ja allen voran die Bild-Zeitung, aber auch der Rest der Medien jubelt, wenn Sebastian Vettel wieder einen Weltmeistertitel holt. So ist es halt auch umgekehrt, wenn es nicht so toll läuft, dass Kritik geübt wird. Ich glaube, das ist ein ganz normales Spiel der Dinge, dass man als Medienschaffender, als Journalist gewisse Grenzen nicht überschreiten kann, ist, denke ich, klar. Ich habe jetzt nichts gesehen, was die überschritten hätte in den letzten Tagen, um ehrlich zu sein.
Und was sagt das aus, Ole, wenn sich Lewis Hamilton jetzt Gedanken macht, ob der Konkurrent von der Presse gut behandelt wird? Also das ist so, das macht Lewis Hamilton auch nur, wenn alles läuft.
Ja, natürlich, das würde er jetzt nicht machen, wenn es ja 2 Punkte Abstand wären. Dann würde er wahrscheinlich genau das Gegenteil machen. Schätze ich mal. Da habe ich mir natürlich die Frage gestellt, hätte er das bezüglich Nico Rosberg damals auch gesagt? Nein. er weiß halt, auch wenn er natürlich sich irgendwie so ein bisschen demütig gibt, er weiß halt, dass das Ding sowas von durch ist. Und auch dann, wenn man da natürlich irgendwie China 2007 aus der Mottenkiste kramt und sowas, aber sind wir mal ganz ehrlich, das ist vorbei, wenn er sich nicht den Hals bricht, so sage ich mal. Und deswegen kann er das natürlich ganz easy sagen. Ja, das macht ihn natürlich dann, stellt ihn dann so ein bisschen fairer hin, sage ich mal. Vielleicht meint er das auch wirklich so, aber er ist natürlich in der komfortablen Situation und er versteht sich natürlich auch gut mit Sebastian, sodass ja, vielleicht da, dass ihm so ein bisschen leid tut vielleicht oder sowas. Ich weiß es nicht. Aber es ist ein interessanter Zeitpunkt, es zu wählen. Von daher, ja, also, es ist schon ganz interessant. Aber ja, es ist natürlich auch, glaube ich, so ein bisschen die Sicherheit. Und die interessante Statistik, ich habe es jetzt nicht gerade im Kopf, ob ihr das vorhin schon besprochen habt, ich glaube aber nicht, ist ja, dass der Punktestand jetzt gerade eigentlich exakt der gleiche ist wie vor einem Jahr zu diesem Zeitpunkt. Und wir wissen ja alle, wie das ausgegangen ist.
Ja, das wissen wir. Und darauf können wir uns wahrscheinlich gefasst machen. Ein paar Rennen sind ja noch, aber naja, in Austin feiert Lewis Hamilton ganz besonders gerne und das wird er wahrscheinlich auch dieses Jahr tun. Wir machen eine kurze Pause und besprechen dann gleich noch ein paar Kommentare und Fragen aus unserer Facebook-Gruppe, die wir auch an Christian Nimmervoll weitergeben wollen. Also bleibt dran hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Folge uns auf twitter.com/meinsportradio.
Ein letztes Mal begrüßen wir euch zurück zu Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Post Japan GP Edition, wenn man so will. Ein paar Fragen aus der Facebook-Gruppe haben wir noch. Lieber Christian, Jan Stilz fragt, was mich interessieren würde, wäre, was bringt es einem Mittelfeldfahrer wie Hülkenberg oder Ocon, wenn derjenige am Ende in der Fahrer-WM auf zum Beispiel P8 anstatt P9 landet? Geht es nur um die Ehre, um teaminterne Boni oder gibt es dort auch von der FIA eine bestimmte festgelegte Entlohnung?
Nö, bringt ihm tatsächlich nichts. Ich glaube, den meisten Fahrern ist es auch ziemlich wurscht, ob die jetzt 7., 8., 9. wären. Das Einzige, was vielleicht so ein bisschen Prestige mitbringt, ist dieser 7. Platz, weil der halt Best of the Rest irgendwie ist. Ob das ein Fahrer juckt, liegt wahrscheinlich einfach an der Persönlichkeit des Fahrers individuell. Nico Hülkenberg, glaube ich, hat ja gesagt vor kurzem, ich glaube, das war er, dass ihm das relativ egal ist, ob er da jetzt 7. wird oder nicht. Aber das ist nicht jetzt auf die WM-Position bezogen, weil ja die Frage explizit nach Preisgeld auch kam. Was bei den meisten Fahrern natürlich schon so ist, ist, dass die in ihren Verträgen Punkteprämien haben. Und wenn du mehr Punkte hast, bist du natürlich weiter vorne in der WM. So gesehen bringt es dir indirekt irgendwie schon was. Aber da geht es mehr um die Punkte und nicht um die tatsächliche WM-Position. Ich weiß auch nicht, ob das wirklich bei allen Fahrern so ist, aber bei den meisten Fahrern ist es eigentlich üblich, dass die in irgendeiner Form Erfolgsprämien drinstehen haben. Und ich sag mal, beim Sauberfahrer wird die Erfolgsprämie jetzt wahrscheinlich nicht auf dem WM-Titel definiert sein, sondern eher auf Punkte. Ist im Übrigen auch eine ganz übliche Form der Bezahlung, zum Beispiel für Mechaniker. Also die kriegen in der Regel auch Punkteprämien.
Okay. Ole, Christopher Kunz möchte über die Kommentierung von Christian Danner gegenüber Kevin Magnussen sprechen, der gesagt hat, der Typ ist ein dummer Hund und wird auch immer ein dummer Hund bleiben. So, damit hat er frei Schnauze, sag ich mal, die Aussagen von Charles Leclerc übersetzt aus dem Boxenfunk. Weiß jetzt nicht, ob das jetzt so genau die Worte von Charles Leclerc waren.
Ziemlich genau.
Ja, aber trotzdem, wie siehst du die Rolle der Kommentatoren aktuell in Deutschland? Wir haben ja Marc Surer gerade gesprochen, Ole. Nächstes Jahr F1 TV, exklusiver Kommentar. Wir müssen dieses Thema natürlich auch so ein bisschen aufmachen, weil es ja durchaus interessant wird. Jetzt aktuell ist es ja so, glaube ich, dass auch Heiko Wasser in den Werbepausen durchkommentiert für F1 TV.
Das war nur dieses Wochenende so?
Das war nur dieses Wochenende so. Na, guck,
aber weil NTV das Rennen wiederholt hat und da wollte man nichts schneiden.
Ah, okay, siehst du. F1 TV nächstes Jahr, aber trotzdem würdest du dir nach wie vor wünschen, mit einem exklusiven deutschen Kommentar, eventuell Sascha Roos und Marc Surer?
Ja, definitiv, dann würde ich es mir auch angucken. Und so sind wir mal ganz ehrlich, ist es ja jetzt nicht wirklich ein Mehrwert, weil er kann ja auch Fernseher anmachen. Ja, also kriege ich genau das Gleiche, plus ein bisschen Werbung natürlich, gut, die kriege ich dann nicht. Dafür sind sie dann stumm, habe ich zumindest das Bild, okay. Aber wenn ich das jetzt noch nicht hätte und ich würde mir überlegen, okay, abonniere ich das jetzt oder abonniere ich das nicht und ich mache es jetzt nicht von Framerates oder irgendwelchen Inhalten oder Rahmenrennen abhängig, dann macht es ja nur Sinn, wenn ich einen eigenen Kommentar vielleicht sogar darüber hinaus noch irgendwie so eine eigene, in Anführungsstrichen, Show drumherum bekomme. Von daher wäre das natürlich super und dann würde ich es mir wahrscheinlich dann doch wieder auf Deutsch angucken, auch wenn natürlich der englische Kommentar super ist. Das würde ich mir wahrscheinlich dann überlegen, aber Sascha Roos und Mike Surer sind dann natürlich eine Bank und die haben das in der Vergangenheit sehr gut gemacht, deswegen ja, warum nicht? Zu der Sache mit Christian Danner ist es natürlich A so, dass er das tatsächlich einfach übersetzt, was Charles Leclerc gesagt hat. Und B wird ja aber auch gerade von RTL von vielen Leuten immer gefordert, dass sie mal so ein bisschen aus der Reihe treten Und deswegen fand ich das eigentlich ganz sympathisch, auch wenn ich es nicht gesehen habe, ehrlich gesagt, sondern nur gelesen. Fand ich jetzt aber nicht schlimm aufgrund der Tatsache, dass es natürlich eine Übersetzung war und dass es mal eben mal freie Schnauze war. Denn was ganz interessant ist, wenn man sich mal ein freies Training auf Deutsch anguckt, gerade auf F1TV, machen die beiden das doch relativ unterhaltsam, weil sie nicht an irgendwas gebunden sind und weil sie wissen, dass sowieso niemand zuhört eigentlich. Und vielleicht sollte man mehr in diese Richtung gehen, anstatt halt die Vettelkeule immer rauszuholen.
Mario Schwarz fragt Christian, Thema überholen. Ich bin der Meinung, die ungeschriebene Regel, dass derjenige, welcher die Nase vorne hat, die Kurve gehört, sollte mal überdacht werden. Sollte eher so ein, dass wenn jemand es schafft, neben ein Auto zu kommen und wenn es nur die Nase ist, der andere ihm Platz lassen muss, um zu überleben. Eins ist klar, der innen ist, hat ab einem gewissen Punkt keine Möglichkeit mehr, die Kollision zu vermeiden, während der außen ist, sehr wohl in der Hand hat, ob es kracht oder nicht. Ich meine, DTM ist dies ja mittlerweile gang und gäbe und die zeigen heuer ja wirklich packende Zweikämpfe. Ist natürlich ein interessantes Thema, gerade in der Formel 1. Ist diese Regel bei den Fahrern überhaupt noch existent? Wer die Nase vorn hat, muss den anderen oder muss dem die Kurve geben? Weil ich habe das Gefühl, dass das sowieso so ein bisschen hinten übergekippt ist in der letzten Zeit.
Ob es für die Fahrer noch in der Situation so ist, weiß ich nicht, habe ich jetzt nie mit jemandem drüber gesprochen. Aber was schon richtig ist in der Beurteilung der Zwischenfälle von außen, auch für die FIA, spielt schon eine Rolle, wie weit vorne oder hinten ist derjenige. Der Vorschlag des Lesers, da habe ich ehrlich gesagt noch nie drüber nachgedacht. Also klar, wenn du sagst, du musst nicht auf gleicher Höhe sein, sondern nur die Nasenspitze drin haben, der Kurvenäußere kann da schon natürlich den Unfall vermeiden eher. Auch dem gebe ich recht. Was man aber, und ich bin da wertfrei, selbst in der Bewertung davon, aber es birgt natürlich schon die Gefahr, wenn du sagst, du musst nur die Nase reinstecken, um irgendwie die Kurve zu kriegen, dass du halt völlig irre Manöver versuchst, weil die Nase kriegst du schnell mal rein. Aber dann auch die Kurve zu kriegen und schwierig. Also ich glaube, da müsste man mal wirklich ernsthaft drüber nachdenken, reflektiert und auch mit ein paar Leuten sprechen. Die Möglichkeit habe ich jetzt nicht gehabt. Aber ich sehe ein gewisses Risikopotenzial, wenn man das so handeln würde.
Lukas Scherzer, es ist extrem unwahrscheinlich, aber mich würde interessieren, ob es noch ein realistisches Szenario gibt, bei welchem Vettel es doch noch drehen kann. Mercedes, Hamilton wollen es ja noch nicht zementiert wissen, aber es ist ja im Prinzip durch. Also wenn es noch geht, wie müsste Hamilton rechnerisch abschneiden, um es für Ferrari noch möglich zu machen? Also mit Beispielen wie Motorschaden im Rennen oder Gridstrafe im nächsten, wie auch immer. Danke. Ja, das Realistischste wäre eigentlich, Ole, wenn Hamilton jetzt immer ausschaltet und Vettel immer gewinnt.
Ja, ganz genau. Also anders geht es ja nicht. Also man muss, ich weiß es jetzt nicht genau, wie viele Punkte Vorsprung es sind. Weißt du das aus dem Kopf? 67, ja. Das heißt, da muss Hamilton dreimal ausfallen. Jetzt dreimal natürlich hintereinander. Ist auch logisch. Und dafür müsste dann Sebastian Vettel diese drei Rennen gewinnen. Und dann wären es ja aber auch nur 8 Punkte Vorsprung für Sebastian Vettel. Und dann sind ja noch 2 oder 1 Rennen. Da sollte dann Sebastian Vettel natürlich am besten auch mindestens mal 1 von gewinnen. So. Anders geht's aber nicht. Und Gridstrafe ist natürlich Käse, weil dann, wir haben es ja jetzt am Wochenende gerade gesehen. Da war Sebastian Vettel zwar nur 9., aber war in einer Runde ja dann schon irgendwie 3. oder 4. Und wenn jetzt Lewis Hamilton von hinten losfährt, dann ist er auch in Runde 5 schon auf Platz 7. Das heißt ja nicht, dass man automatisch dann keine Punkte holt, weil man sitzt in einem Mercedes. Wenn man jetzt ein Force India ist, dann ja. Dann schiebt man das Auto dann, oder Renault, dann schiebt man das Auto dann irgendwie in der 20. Runde schön in die Box. Weil nichts passiert so. Also das können wir löschen. Das heißt, Hamilton muss jetzt 3-mal ausfallen. Vettel muss 3-mal gewinnen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Lewis Hamilton 3-mal ausfällt, das wird schon schwierig, ist aber, glaube ich, immer noch realistischer, als dass Vettel jetzt 3-mal gewinnt. Weil, das haben wir ja auch schon öfter gesagt, selbst wenn Hamilton ausfällt, ist da ja noch zum Beispiel Valtteri Bottas und da ist auch zum Beispiel noch Max Verstappen. Ja? Und Kimi ist jetzt nicht die größte Hilfe. Von daher, es gibt kein realistisches Szenario.
Nein. Tatsächlich leider nicht. Also es muss schon irgendwie ein Wunder passieren, dass Sebastian Vettel noch Weltmeister wird. Die Analyse haben wir hinreichend auch mit Marc Surer gemacht und werden wir an anderer Stelle sicherlich auch noch machen. Bevor wir jetzt zur letzten einer sehr wichtigen Frage kommen, auch für die nächsten Wochen für uns hier als Fans der Formel 1. Wir haben eine neue Kategorie, Ole, ne? Es ist ja gar nicht so eine neue Kategorie. Es ist eine sehr beliebte Kategorie bei euch allen.
Ja, genau. Und zwar, Kevin Scheuren bewertet den Pokal des Grand Prix. Wir wollen das jetzt mal hier fest einführen. Ich bin auch noch mal überlegen, ob ich da noch was für einspreche. weil das ist ja deine geheime Leidenschaft, deswegen stehst du ja morgens um 7 auf, um ja. das Rennen zu gucken, nur damit du den Pokal sehen kannst. Deswegen wollen wir natürlich alle wissen, wie du den Pokal dieses Wochenende fandest.
Also ich fand diese Konstruktion wunderschön. Ich stelle mir das so vor, wenn ich zum Beispiel Sushi esse gerade, ja, und ich brauche so eine Schüsselchen für Sojasauce und ich möchte nicht aufstehen vom Sofa. Dann stelle ich mir das Ding, wenn ich Erster geworden wäre, das ist ja so hoch, diese Säule, kann ich mir schön neben dem Sofa stellen, mache ich dann Sojasauce rein, diese kleine Schüssel, dann nehme ich das Sushi vom Tisch in die Soße rein und zack in den Mund. Also ich fand, das war sehr japanisch. Ich fand diese Trophäe tatsächlich sehr japanisch. Ich weiß nicht, was sie mit Suzuka zu tun hat, aber da fragt man sich natürlich auch, was diese rote Trophäe damals mit Suzuka zu tun hat. Da war aber, glaube ich, zumindest noch die Silhouette des Grand Prix irgendwie mit eingepflegt. Ja, das war jetzt so ein bisschen unkreativ. Also da fand ich selbst den Walking Man von Johnny Walker bei irgendeinem Grand Prix irgendwie interessanter. Also weiß ich nicht. Hat mir jetzt nicht so viel gegeben, leider. Ich glaube auch, Lewis Hamilton hat sich bewusst nicht getraut, das Ding hochzuschmettern, weil er Angst hatte, dass er es dann nicht mehr gefangen bekommt.
Das könnte sein.
Also als Note würde ich sagen 3.
Von?
6. Okay. Also es ist nicht ganz schlecht, nicht ganz gut, aber so. Ja.
Es ist egal.
Es ist egal, tatsächlich.
Also das Schöne ist, wenn man es irgendwie retten will, dass es wenigstens durch diesen roten Topf oben drauf irgendwie in der Tradition der Suzuka-Pokale steht.
Ja, also ja, das stimmt. Also das ist die einzige wirkliche Suzuka-Beziehung, die man irgendwie dazu machen kann. Mal sehen, was in Amerika kommt. Vielleicht, weiß ich auch nicht. Vielleicht eine große...
Donald Trumps Kopf.
Ja, oder so eine große Knarre oder so. Weil Lewis Hamilton macht ja auch immer diese Knarrenbewegung, wenn er quasi so dieses Winner eingeblendet wird. Alexander Loster, Christian, 3 oder mehr Gründe, warum man sich als Nicht-Hardcore-Fan die nächsten Rennsonntage der Formel 1 anschauen sollte.
Ach, ich glaube, weil gerade dann, wenn die Formel 1-WM entschieden ist, manchmal echt gute Rennen gefahren werden, weil da geht es halt für keinen mehr um was, da wird ein bisschen mehr riskiert und das sorgt für echt gute Rennen. Und natürlich auch, vielleicht haben wir es nicht schon in Osten geregelt, dann ist auch immer die Frage, man kann sich den WM-Jubel von Lewis Hamilton nachher anschauen. Find ich immer ganz cool. Auch die Fragen, welche Frau ist jetzt dabei, von wem gibt's das Bussi zuerst, so ein bisschen RTL-exklusiv abseits des Renngeschehens zu machen. Nee, also ganz im Ernst, ich glaube, dass die Rennen tatsächlich noch einigermaßen spannend werden können. Auch hinten tut sich ja noch ein bisschen was. Man weiß nicht genau, wie weit geht's für Force India nach vor. Die sind ja auch echt stark unterwegs gerade und die Rennstrecken, die jetzt noch vor uns liegen, also zumindest Austin, ist auch echt immer eigentlich ein ganz guter Grand Prix, finde ich. Die Strecke ist auch echt toll. Was haben wir dann noch? Abu Dhabi, naja, geht so. Brasilien, immer klasse eigentlich, auch zum Überholen. Also ich glaube, da kommt schon noch ein bisschen Action auf uns zu. Und vielleicht, wie gesagt, vielleicht ist es gerade dann, wenn die WM dann wirklich entschieden ist, so, dass wir nochmal wirklich tolles Rad-an-Rad-Racing sehen. Vielleicht auch zwischen Lewis Hamilton und Sebastian Vettel, wenn die befreit fahren können gegeneinander. Also das, ich kann mir vorstellen, dass da noch ein bisschen was kommt dieses Jahr.
Ole,
aber nicht in der WM natürlich, also das ist durch. Ja. Vielleicht, wenn ich da noch einen Nachtrag machen darf zu dem, was Ole vorhin so rumgerechnet hat. Erstens hat mein Kollege Norman Fischer am Sonntag direkt wunderbar alle möglichen Szenarien ausgerechnet, also nachlesen, Stichwort Rechenspieler bei uns in der Suche. Und das zweite, das plastischste Beispiel ist eigentlich, also dass Sebastian Vettel alle Rennen gewinnt, ist unrealistisch. Wenn er alle 4 als Zweiter beendet, das wäre schon eine ganz gute Bilanz, einen Punktedurchschnitt von 18 zu erzielen. Aber dann hat er 4x18 ist 40 oder 72. Das heißt, 5 Punkte oder 6 Punkte würden Lewis Hamilton schon reichen, um Weltmeister zu werden. Das wäre ein 7. Platz, oder? 7., 8., ja, 7. Platz, glaube ich. Also die Nummer ist völlig gegessen, wenn jetzt nicht Lewis Hamilton sich irgendwie wehtut.
Oder hast du noch kurze Einschätzung zu den nächsten Wochen? Nein.
Naja, also erstmal ist beste Sendezeit abends. Das ist schon mal gut. Zweitens sind das doch relativ attraktive Rennstrecken und Rennen immer in der Vergangenheit gewesen. Also gerade zum Beispiel Mexiko, da ist auch immer was los. Brasilien besteht auch immer die Hoffnung auf Regen. Und es ist ja wie die letzten Jahre, Red Bull ist irgendwie zum Ende der Saison wieder erstarkt. Das heißt, vielleicht kann Max Verstappen da vielleicht nochmal das ein oder andere Ausrufezeichen setzen. Der Kampf im Mittelfeld ist natürlich immer noch sehr spannend, gerade jetzt um Rang 7 in der Fahrer-WM. Aber zum Beispiel Force India hat auch noch realistische Chancen, auf Platz 6 der Konstrukteurs-WM zu kommen. Was Sauber könnte Toro Rosso noch überholen, etc. etc. Also es ist gerade im Mittelfeld ja immer doch was geboten, gerade auch bei diesen Rennen, die jetzt kommen. Von daher würde ich auf jeden Fall einschalten. Abu Dhabi kann man, glaube ich, weglassen, weil der Weltmeister wird vorher schon feststehen. Und es ist ja, die große Frage ist natürlich, darf Valtteri Bottas noch ein Rennen gewinnen? Ich sage mal ja, aber deswegen muss man natürlich einschalten, um das feststellen zu können.
Und natürlich wird es noch spannend in unserem Tippspiel. Deswegen solltet ihr auf jeden Fall bei unserem Tippspiel immer aktiv dabei bleiben. Der Kampf um die WM sozusagen ist ja auch wirklich sehr, sehr eng. Die ersten beiden Plätze sind nur 7 Punkte auseinander. Sammy und Nilos 23. Tagessieger des Großen Preises von Japan, Mark Genius, F1 Tipper und Marvelinho, alle mit 118 Punkten. Wir machen diese Sendung jetzt einfach mal dicht. Ich glaube, wir haben eine Menge heute geliefert für euch. Das Interview mit Marc Surer. Und ja, jetzt noch Ole für 2 Takes dabei gehabt und nächstes Mal dann wieder wir beide, Ole und ich. Christian hat nächste Woche Urlaub bei der Vorschau auf den Großen Preis von den USA. Da wird dann ein anderer Kollege vom motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com dabei sein. Folgt uns bei Facebook, Starting Grid MSR oder SGMSR ist da unser Kurzhandle. Da könnt ihr uns dann liken, könnt in unsere Facebook-Gruppe kommen. Wie das geht, erzählt euch Ole gleich. Folgt uns bei Twitter, @ks_0811 für meine Wenigkeit Kevin Scheuren, @MikeWeiss, MikeWiece für Ole Waschkau und für Christian Nimmervoll, @MST_Christian. And Christian, vielen Dank, dass du heute dabei warst und dir einen schönen Urlaub.
Ja, danke. Und bitte gern wie immer.
Ich bin Kevin Scheuren, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Rezensiert uns bei iTunes mit 5 Sternen, wenn wir uns darüber freuen. Und Ole Waschkau hat wie immer das letzte Wort.
Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, gerade das Interview mit Marc Surer. Und ich glaube, wir haben den Großen Preis von Japan doch gut abgerundet. Lewis Hamilton ist so gut wie Weltmeister. Trotzdem ist die Saison natürlich noch nicht vorbei. Und deswegen solltet ihr auch immer noch in unsere Facebook-Gruppe kommen, Starting Grid F1 Fans. Da ist selbst was los, glaube ich, wenn die Saison vorbei ist. Also das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Und da könnt ihr natürlich mit uns und auch mit ganz vielen anderen Leuten über die Formel 1, über die Rennen, über den Fahrerwechsel, über was weiß ich was, euch austauschen. Ja, könnt eure Probleme zu F1 TV loswerden, etc. Also die Möglichkeiten sind grenzenlos, kommt da rein. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal hier wieder. Und bis dahin gilt natürlich Formel 1, keep racing.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Psst, das war's noch gar nicht bei Starting Grid heute. Wir haben noch einen kleinen Bonus für euch und zwar eine kleine Behind-the-Scenes-Aufnahme eines Zwischengesprächs bei der letzten Ausgabe, die wir vor Japan gemacht haben, nach unserer großen Diskussion rund um Mercedes und wie man mit Bottas umgeht und bevor wir dann über Japan gesprochen haben. Also viel Spaß mit diesem kleinen Einblick hinter die Kulissen von Starting Grid.
Wow. Das war jetzt ein cooles Segment, finde ich, weil zum ersten Mal haben wir eigentlich so richtig leidenschaftlich und ein bisschen gehitzt diskutiert. Also ich glaube, das war jetzt echt gut. Das kommt auch im Podcast an. Cool, glaube ich.
Ich hoffe, das war für dich auch okay, weil ich habe ein bisschen das
Gefühl. Ja, klar, du, alles easy.
Ein bisschen in die zu sehr in diese Mercedes, also dass ich dich da ein bisschen zu sehr an die Wand gedrückt habe irgendwann.
Nee, du, das passt schon. Das gefällt mir auch ehrlich gesagt ganz gut, weil Toto und Bradley Lord glauben ja, ich bin Anti-Mercedes. Wie übrigens jeder glaubt, der Journalist ist Anti-Du. aber ich würde es auch nicht sagen, wenn ich nicht tatsächlich davon überzeugt wäre. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da aus Kalkül oder so eine Mercedes-Position einnehme, sondern ich sehe die Dinge halt wirklich so. Ich verstehe aber auch, wie man die anders sehen kann. Deswegen finde ich diesen Austausch, wie der jetzt war, echt gut, weil es sind halt alle Meinungen zulässig. Und jeder kämpft für seine, das ist doch geil. Das soll ja bei den Lesern soll ja das auch so anstecken.
Ich glaube trotzdem nicht, dass Valtteri Bottas wirklich zu Anfang der Saison auf einer Stufe mit Lewis Hamilton ist.
Nein. Doch, das glaube ich schon. Nein. Also ich glaube nicht, ja, wenn du jetzt, er wird das nie zugeben. Aber ich glaube schon, dass sich die Leute bei Mercedes insgeheim wünschen, weil es halt einfach von der internationalen Strahlkraft und so, weil Lewis Hamilton da einfach mehr Wirkung hat. Das brauchen wir nicht drüber diskutieren. Aber ich glaube nicht, dass irgendwas getan wird, was Bottas tatsächlich auf dem Papier schlecht verschossen ist. Also mehr geliebt zu sein, ist was anderes als
schlecht verschossen. Das wiederum sage ich nicht. Also das Ding ist halt, wenn Valtteri Bottas jetzt die ersten 5 Rennen gewinnen würde und Lewis Hamilton würde über so 4., 5., 6. werden und ausfallen, dann wird man sich vielleicht auch dann irgendwann auf Valtteri Bottas konzentrieren. Ich glaube aber schon, dass man, so wie du es gerade gesagt hast, am Anfang der Saison gesagt, wir wollen, also eigentlich soll schon Lewis Weltmeister werden. Das heißt nicht, dass man Valtteri Bottas jetzt benachteiligt, aber wenn man in den Prozentpunkten guckt, dann würde wahrscheinlich Lewis Hamilton ein paar Prozentpunkte mehr haben als Valtteri Bottas.
Und man hat hat aber noch mit was anderem zu tun, nämlich wenn du jetzt drehen wir die Situation mal um und sagen, Bottas Weltmeisterschaft jetzt gerade 15, 20 Punkte vorher. Ja. Oder noch ein bisschen mehr. Setzt du dann auf Bottas? Ich bin mir nicht, bei Bottas kannst du dir nicht sicher sein, dass der wirklich das draus macht dann. So ähnlich wie bei Vettel Webber, das war ganz ähnlich, glaube ich. Sondern da hast du immer so, ich weiß nicht, Valtteri, kriegt er das auf die Reihe oder setzt man nicht doch noch auf Lewis eigentlich, der schafft es vielleicht eher. Bei Hamilton weißt du halt, der wird das nicht verkacken. Oder beziehungsweise wenn er es nicht schafft, trotz Schaller hat jetzt kein anderer geschafft.
Und man hat, ich glaube auch, man hat Valtteri Bottas nicht geholt, damit Valtteri Bottas im Mercedes Weltmeister wird. Sagen wir mal so.
Also aber es hätte auch keinen gestört, glaube ich.
Ich glaube eher Odes Variante. Ich glaube nicht, dass Mercedes. Ich glaube, dass Valtteri Bottas. Ich glaube, dass nicht umsonst Pascal Wehrlein nicht vom Mercedes-Fahrer geworden ist.
Ja.
Sagt Toto Wolff ja auch ganz offen. Also ich kann mich erinnern, 2016, nach dieser Sauferei bei der Pokalübergabe saßen wir am nächsten Morgen beim Frühstück mit ein paar Journalisten auch. Und da war ja Wehrlein noch im Gespräch zu dem Zeitpunkt.
Ja.
Und da hat Toto auch, und ich glaube, es war sogar on record, ich bin mir nicht sicher, ob das on oder off record war, hat er auch gesagt, Wehrlein und Lewis, das kann halt auch knallen. Das ist was dagegen spricht. Und da hatten sie, glaube ich, ein bisschen genug davon nach diesen Rosberg-Jahren.
Ja, und ich glaube aber auch, dass Lewis Hamilton genug davon hatte und sich einen Teamkollegen gewünscht hat, der sich bückt.
Ja.
Weiß nicht, ob sie da Lewis wirklich gefragt haben, wäre ich mir nicht sicher. Aber ich glaube, der Punkt, der letztendlich stehen bleibt, ist halt der, beim ersten Rennen oder bei den ersten paar Rennen sind die Chancen für beide gleich vom Material, wie sie behandelt werden. Da bin ich mir, also da würde ich sogar für einen Toto, der normalerweise nicht mein bester Freund ist, meine Hand ins Feuer legen. Was ich schon glaube, dass das so ist, wenn die gleiche Situation ist, jetzt, keine Ahnung, 12. Rennen, 20 Punkte Vorsprung Bottas, glaube ich, wird Bottas die Order noch nicht kriegen. 20 Punkte Lewis vorne nach 12. Rennen, glaube ich, Lewis wird sie eher kriegen. Das räume ich ein. Aber ich glaube, das liegt auch nicht daran, weil man Bottas nicht Weltmeister werden lassen will, sondern daran, weil man halt irgendwo beim Lewis mehr Chancen sieht, dass der das auch wirklich umsetzt.
Ja, Bottas kann
ihn nachvollziehen.
Bottas kann es nicht besser. Man hätte ja in den ersten mehr...
So.
Theoretisch. Also das ist ja schon so, dass man, ja... Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass Lewis Hamilton gar keinen Input darauf hat, wer sein Teamkollege wird.
Nee, klar, also klar wird man dann fragen wahrscheinlich, ja.
Ich meine, stell dir mal vor, man hätte bei Michael Schumacher damals gesagt, pass auf, nächstes Jahr ist nicht Barrichello dein Teamkollege, sondern Montoya, viel Spaß. Da hätte er auch gesagt, Leute, wollt ihr mich eigentlich verarschen hier, ja? Das ist ja das.
Ja, aber da wäre man auch gar nicht auf die Idee gekommen wahrscheinlich, weil man eben weiß, Schumacher ist unsere sichere Bank, also
in der Theorie. So, und hier ist halt Lewis die sichere Bank. Und wie du es ja auch gerade gesagt hast, bei Pascal Wehrlein hätte es geknallt. Das wäre das Gleiche, als wenn man jetzt sagen würde, Lewis, wir haben eine gute Idee hier, Sebastian Vettel. Der soll richtig gut sein. Der wird nächstes Jahr dein Teamkollege. Ja?
Das macht man nicht. Ich glaube sogar, dass ihn das irgendwie reizen würde. Vettel im gleichen Auto noch knacken. Ich bin mir gar nicht sicher, ob der da Nein sagen würde.
Ja, und dann wird er vom nächsten Deutschen geschlagen. Und dann ist er nur noch in der Ecke und ja, macht Recycling.
Das übrigens, das hat Nico perfekt gemacht, oder? Eigentlich hat er gegen Lewis 2 von 3 Weltmeisterschaften verloren. Und so wie jetzt auch du gerade gesagt hast, wird er von Deutschland geschlagen. Das ist eigentlich ja nicht wahr. Aber perfekt gemacht, perfekt abgetreten.
Ja, natürlich. Alles,
perfekte
alles
Marketingstrategie.
Eine, ja, kann ich sagen, alles eine perfekte Marketingstrategie. Ja. Okay, komm, du musst da gleich los, Christian. Wir müssen noch ein bisschen Japan machen. Machen wir aber kurz. 3, 2, 1.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.